In England kann man immer noch reich werden als Schatzfinder, habe ich diese Woche mitbekommen. Natürlich muss man auch Schätze suchen wollen. Und da gibt es einige, die da unterwegs sind mit Metalldetektoren. Und ich habe einfach diese Woche über einen Artikel gestolpert. Da hat nämlich einer namens Charlie Clarke tatsächlich einen riesengroßen Fund gemacht und war überrascht, was er da irgendwo aus der Erde Mittelenglands herausgeholt hat. Es war nämlich nicht, wie er dachte, irgendwie etwas für Kostümierung oder irgendwas sonst, sondern ein goldenes Herz von Heinrich dem VIII. Und es war richtig schwer, 300 Gramm schwer, richtig massiv aus Gold. Und das war auf seiner letzten Findungs- und Suchtour, eigentlich wollte er danach schon aufgeben, war das dieser unverhoffte Fund, den er machte und was ihm wirklich auch enorm Reichtum einbringt. Weil in England es so ist, dass dann der Wert von solch einem Schatz geteilt wird zwischen Staat und zwischen dem Finder. Und der Charlie Clarke, ist inzwischen ein wirklich reicher Mann, unverhofft und überraschend. Sowas möchte man gern finden und irgendwie halt überrascht werden, überhäuft werden vielleicht von Geschenken, von Dingen, die man einfach so mal bekommt. Und Abraham ist das auch passiert. Abraham, wird uns gesagt, war auch ein reicher Mann. Und wenn wir ihn lesen, wie er zu seinem Reichtum kam, dann hat er zumindest unverhofft und überraschenderweise vielleicht den Grundstock, vielleicht auch nur eine beträchtliche Aufstockung erhalten von dem ägyptischen Pharao. Das heißt in 1. Mose Kapitel 12, dass der Pharao Abraham überhäuft hat mit Geschenken. Das waren damals weniger Gold, aber es gab es auch schon. Wird auch von Abraham erwähnt, dass er Gold und Silber hatte. Aber der Pharao überhäufte Abraham mit Geschenken, nämlich Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Das waren damals die Reichtümer. Die hat man auch versilbern und vergolden können. Abraham hat es wahrscheinlich auch teilweise getan. Pharao überhäuft Abraham mit Geschenken. Und wenn wir da genau nachlesen und diese Geschichte weitergehen in der Abrahamsreihe und den Zusammenhang wahrnehmen, dann tauchen wir in eine Geschichte ein, die tatsächlich etwas befremdlich, etwas abgefahren, heute würde man sagen, die einfach strange ist. Aber es ist eine Geschichte, die halt auch so in der Bibel steht. Denn wenn wir da reingehen, dann lesen wir, vielleicht knüpfen wir nochmal an letztes Mal, als wir davon gehört haben, wie Abraham sich auf den Weg gemacht hat, wie er unterwegs war und diesem Ruf Gottes nachgekommen ist, dann nach Kanaan zog, sich das Land durchzogen hat, bei der Orakeleiche in Sichem sich niedergelassen hat. Ich lese nochmal die paar Verse vom letzten Mal, dann heißt es dort an dieser Stelle, zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Und Abraham schichtete Steine auf, als Opferstätte für Gott, dort, wo der Herr ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden, zu dem Gebirge östlich von Bethel, zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten, schlugen Abraham und die Seinen ihre Zelte auf. Und auch hier schichtete er Steine auf als Opferstätte für den Herrn. Dort betete er den Herrn an und Abraham blieb nicht lange, weil er weiter nach Süden wollte. Und dann brach im Land Kanaan eine Hungersnot aus. Für Abraham kommt es ein bisschen anders, als er so gedacht hat. Wenn man dann nach Kanaan zieht, sich auf die Verheißung Gottes einlässt, im Glauben unterwegs ist, dann müsste eigentlich irgendwo die Dinge auch recht rund laufen. Aber jetzt kommt eine Situation, wie damals in der Zeit häufiger wahrscheinlich, wo eine Hungersnot ausbricht in der Gegend. Und er und seine Familie hungern. Und das Vieh findet keinen Weidegrund mehr und droht einzugehen. Und dann muss man gucken, wie man sich da retten kann, wie man Hilfe verschaffen kann. Und um sich zu retten, zieht Abraham nach Ägypten. Denn Ägypten war damals die Kornkammer der alten Welt. Und während seines Aufenthaltes in Ägypten, da geht es Abraham überraschend gut. Denn Gott ist offensichtlich mit ihm. Sogar der Pharao beschenkt ihn, wie wir eben gehört haben, und Abraham verlässt später Ägypten als reicher Mann. Pharao überhäuft Abraham mit Geschenken, Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Und was will man mehr, wenn man als Wirtschaftsflüchtling, wenn man als Hungernder irgendwo unterwegs ist, in ein fremdes Land kommt und nachher als gemachter Mann da wieder rauskommt? Dann kann man doch sagen, danke Herr, danke, du hast mich wirklich reich gesegnet. Alles gut gegangen. Es ist auch tatsächlich alles gut gegangen. Aber die ganze Geschichte ist wirklich eine eigenartige Geschichte. Die lesen wir in 1. Mose 12, ab Vers 10. Im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Abraham zog nach Ägypten, um während dieser Zeit dort zu leben. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Weil du so schön bist, wirst du bei den Männern Aufsehen erregen. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Wenn wir ihn töten, dann haben wir sie für uns. Sag doch einfach, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich bestimmt gut behandeln und leben lassen. Tatsächlich zog Sarai die Aufmerksamkeit der Ägypter auf sich. Selbst die Beamten des Pharao waren beeindruckt und lobten Sarais Schönheit vor ihm. Und da ließ er, der Pharao, Sarai in seinen Palast holen und überhäufte Abraham ihretwegen mit Geschenken: Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Aber der Herr bestrafte den Pharao und seine Familie mit Krankheiten, weil er sich Sarai zur Frau genommen hatte. Da rief der Pharao Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Hier, nimm sie zurück und macht, dass ihr wegkommt. Und er beauftragte Soldaten, die Abraham und seine Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen Grenze zurückbrachten. Was für eine Geschichte über Abraham. Direkt nach dem großartigen Beginn geht es tatsächlich so weiter. Abraham, der der Vater des Glaubens werden wird, was ist er hier? Ein Lügner? Oder einer, der zumindest lügen lässt, was ja auch nicht besser ist? Abraham opfert seine Frau. Warum? Für sein eigenes Wohlergehen. Das ist ihm hier wichtig, denn er sagt sich, okay, wenn wir da runtergehen, es ist schon eine andere Zeit. Da muss man irgendwie, war da alles wohl anders. Da muss man tatsächlich damit rechnen, dass die eigene Frau von anderen Menschen wie den Ägyptern begehrt wird und er dann, Abraham, dafür sein Leben lassen muss. Wahrscheinlich war das schon irgendwo eine Möglichkeit, die im Horizont lag. Aber er opfert für diese Geschichte seine Frau und sagt, mein Wohlergehen ist mir wichtig. Sag einfach, du seist meine Schwester, damit sie nicht auf die Idee kommen, mich umzubringen. Dann werden sie mich gut behandeln. Abraham hat Angst. Abraham hat manche Überlegungen, die er hier anstellt, um seine Sicherheit, um ihre beider Sicherheit oder vielleicht nur seiner vorrangig. Und so sagt er zu Sarai, seiner Frau: Gib dich als meine Schwester aus. Übrigens, die Geschichte wiederholt sich später noch einmal im ersten Buch Mose. Dort wird auch gesagt, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit gab, Sarai tatsächlich als Schwester zu verstehen, weil sie sowas wie seine Halbschwester war. Also ganz, ganz verkehrt war es vielleicht auch nicht. Aber trotzdem, irgendwie eine strange Geschichte. irgendwie, wo wir sagen, was passiert hier? Das kann doch überhaupt nicht möglich sein. Ein Kommentator hat mal zu dieser Stelle geschrieben, im Himmel wird Abraham vielleicht schon als Gottes geliebtes Kind gefeiert, aber hier auf Erden ist er einfach eine Ratte. Und so kann man sehen, die ungeschminkte Fassung der Geschichte lautet, Abraham ist ein Feigling, Abraham ist ein erbärmlicher Wicht. So geht man doch nicht mit seiner eigenen Frau um. Auch damals sollte man doch so nicht mit seiner Frau umgegangen sein. Wie konnte das so weit kommen? Was ist eigentlich hier, ja, was spielt da alles mit hinein? Was ist sein Problem? Ich denke, das kann vieles mit hineinspielen, aber eine Sache wollen wir heute Morgen miteinander anschauen, die ganz sicher auch eine Rolle gespielt hat. Weil die tiefste Sünde, die tiefste Fehlhaltung hinter diesem Fehler, hinter dieser Schuld, hinter diesem Tun, kommt sicher daher, dass Abraham hier noch nicht der Vater des Glaubens war, sondern dass er hier wirklich keinen Glauben, Misstrauen, dass da ein Unglaube da war und dass die tiefste Sünde in Abrahams Leben die ist, dass kein Glaube da war, sein Unglaube. Denn es ist doch so, es wird unmittelbar vorher in den Versen gesagt, Abraham hat eine Zusage bekommen. Die Zusage, deinen Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden, ich will dir viel Gutes tun, dir soll das Land hier gehören. Eine Zusage, die größer hätte nicht sein können. Und wenn Gott sowas verspricht, dann kann doch nicht Abraham und seine Familie im Hunger umkommen. Oder dann können sie doch eigentlich nicht von den Ägyptern ermordet werden. Dann kann die Ehe von Abraham, die kinderlos war, auch nicht kinderlos bleiben. Dann ein toter Abraham, der würde ja keine Kinder mehr bekommen. Ein toter Abraham wäre kein Segensträger mehr. Abraham hat eine Zusage bekommen, die ihn begeistert hat. Eine Zusage, auf der hin er sich wirklich aufgemacht hat, seine Heimat verlassen hat, sich auf den Weg gemacht hat, alle Brücken abgebrochen hat. Und jetzt ist die Zusage so weit weg. Sie liegt nicht mehr oben auf, sie ist auch nicht irgendwo in zweiter Reihe, sie ist ganz weg, sie ist verschwunden. Und irgendwie kann man vielleicht auch nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist, denn es ist ja alles ein bisschen anders gekommen, als sich Abraham ausgedacht hat. Wenn ich dieser Zusage folge, wenn ich mich aufmache, wenn ich da nach Kanaan gehe, wenn wir da hinunterziehen und Gott folgen, dann wird doch wahrscheinlich Gott auch dafür sorgen, dass alles gut und glatt geht. Aber es ging nicht gut und glatt. Es kam die Hungersnot und es kommen die Fragen, habe ich dann recht gehört? Was muss ich tun? Wie muss ich jetzt in dieser Situation reagieren? Fragen, Zweifel, Überlegungen nach Ägypten zu fliehen in der Hungersnot. Übrigens, das wird hier nicht kritisiert. Das ist ja völlig in Ordnung. Das haben viele gemacht. Nach Ägypten kann man gehen, wenn man nicht verhungern will. Also da ist nichts dran auszusetzen. Dass die Hungersnot kam, ist ja auch nicht Abrahams Schuld. Und es war ja auch nicht seine Schuld, dass er eine wunderschöne Frau hatte, die ihm Gott geschenkt hat. Es war auch nicht sein Fehler, sich darüber Gedanken zu machen, ob ihm vielleicht jemand diese Frau wegnehmen könnte. Auch das war anscheinend damals möglich. Deshalb darf man sich darüber Gedanken machen. Alles verständlich, alles gute menschliche Überlegungen. Und doch läuft da irgendetwas schief. Denn wir, von unserer Perspektive, wenn wir es lesen, wir würden sagen, Abraham, du hättest doch sagen sollen, der Herr, der mir so herrliche Verheißungen gegeben hat, der mich in dieses Land geschickt hat, der wird mich nicht verhungern lassen. Und der Herr, dem ich vertraut habe, der wird es nicht zulassen, dass die Ägypter mich umbringen. Ich gehe im Vertrauen auf Gott. So wäre Glaube praktisch geworden im Alltag von Abraham. Aber das, was er tut und wie er sich verhält, ich denke, da können wir uns auch nicht drüber stellen, wenn wir diese Geschichte lesen. Weil Glaube, der im Alltag praktisch wird, das ist bis heute eine riesengroße Herausforderung. Wenn in unserem Alltag alles gut geht, dann ist es leicht auch, Gott zu loben, zu ehren, ihm nachzufolgen, zu sagen, ja, ich vertraue Gott. Aber wenn dann die Schwierigkeiten auftauchen, Wenn dann die Situationen kommen, wo ich gefordert bin, wo ich herausgefordert bin, vielleicht ganz, ganz ehrlich zu dem zu stehen, was mein Leben ausmacht, wie ich unterwegs bin, was gerade da ist, dann ist einfach eine, vielleicht eine kleine Verdrehung, eine kleine Lüge, eine kleine Notlüge viel näher, als man wahrhaben will. Übrigens, ich liebe ja die alten Wagen. Kennt ihr die alten Wagen noch, die nicht digital waren, da wo man oben so am Rädchen ein bisschen hat drehen können? Und da habe ich auch gerne mal ein bisschen nach links gedreht. Und dann waren halt die Zahlen da von minus null irgendwo. Dann sieht das Ergebnis auf der anderen Seite richtig gut aus. Und ich denke, so am Rädchen drehen, damit nachher die Dinge wieder gut aussehen, ich kenne das aus meinem Leben. Und ich glaube, die Versuchung ist einfach schnell da, zu sagen, wir vertrauen dir, Gott, wir sind mit dir unterwegs, aber wenn es drauf ankommt, dann wirklich auch an ihm festzuhalten, an der Wahrheit festzuhalten. Die Sprichwörter in unserer Zeit sagen, der Ehrliche ist der Dumme. Und ja, dumm will keiner sein. Also wir können in gewisser Weise nachvollziehen, dass Abraham auch damals schon sagte, die Dinge muss ich selber in die Hand nehmen, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und die tiefste Wurzel dahinter ist Misstrauen, ist mangelndes Vertrauen in Gott. Er kennt den Gott noch nicht so, dass er sagen kann, ich gehe jetzt da durch und zwar geradlinig und klar und werde hier nichts Schräges, nichts Schiefes machen. Misstrauen ist tatsächlich die Wurzelsünde hier hinter dem Verhalten Abrahams. Und die Frage ist, wie kann denn Vertrauen wachsen? Wie kann das Vertrauen zunehmen? Und Vertrauen hängt natürlich eng auch mit Vertrautheit zusammen. Aus der Vertrautheit wächst Vertrauen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Deshalb vielleicht war er bei allem, wie er mit Gott unterwegs war, doch noch nicht so vertraut mit ihm, dass sich auf ihn hat einlassen können. Aber wir lesen diese Geschichten, wir hören überhaupt die biblische Botschaft in ihrer Breite, damit das Vertrauen in uns wachsen kann und die Vertrautheit auch zunehmen darf. Wie wenn Jesus oder die Bibel an mehreren Stellen sagt, dass wir den vertrauten Umgang mit Gott pflegen sollen. Manchmal steht es als Aufforderung da oder wir hören es als ein Appell, wenn es heißt, betet alle Zeit, betet ohne Unterlass. Denken wir, das kann man doch nicht tun. Man kann doch nicht in seinem Alltag irgendwo, da sind wir beschäftigt mit Kindern, mit Herausforderungen, mit unseren Arbeiten, da kann man nicht immer beten ohne Unterlass, betet alle Zeit. Aber die Aufforderung oder die Einladung dieser Worte, die mehrmals auch im Neuen Testament gesagt werden, betet ohne Unterlass, sind eigentlich die Einladung, dass wir eine Vertrautheit entwickeln, dass wir in eine Vertrautheit hineinkommen mit Gott selber, mit seinem Wort, mit ihm als Person, mit dem, was er uns gibt an Weisung, dem, was er uns gibt an Zuspruch, dass da wirklich Vertrautheit entsteht. Jesus selber hat es mal zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 7 so gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das ist der Ausdruck von Vertrautheit, den er für seine Jünger vorgesehen hat und sagt, ihr bleibt in mir und meine Worte in euch. Und das ergänzt sich eigentlich, das sind eigentlich nur zwei Aspekte derselben Vertrautheit, die Jesus hier meint. Also in ihm bleiben heißt auch immer auf seine Worte, auf sein Wesen, auf das, was ihm wichtig ist, zu hören. Und aus dieser Vertrautheit heraus kann so viel Gutes geschehen. Jesu Zuspruch an seine Jünger ist dort, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Da wird dann auch für unser Leben, für unser Unterwegssein, für unser Gebet eine große Verheißung gegeben. Aber aus Vertrautheit heraus kann eine rechte Einstellung entstehen, die uns im Alltag irgendwo hilft, weil wir in Verbindung sind mit Gott, weil wir dann in den Situationen, in denen wir stehen, aus einer anderen Sicht heraus handeln und bestimmte Dinge unterlassen und dafür bestimmte Dinge tun. Glaube bedeutet, aus einer Vertrautheit mit Gott heraus unterwegs zu sein. Die spüren wir hier bei Abraham noch nicht. Deshalb geht da so viel schief. Und Es könnte natürlich sein, dass man sagt, im schlimmsten Fall merkt man noch gar nicht, dass die Dinge schiefgegangen sind. Weil aus dem, was Abraham hier getan hat, das ist die erste Folge war die, dass er mit Geschenken überhäuft wurde. Da kann man ja sagen, okay, wenn das so ist, dann ist ja Gott da mit dabei und ich werde hier mit Geschenken überhäuft. Aber es ist wirklich eine eigenartige Geschichte. Wir spüren hier, es ist etwas schiefgelaufen bei Abraham und er hat im Grunde sich selber seine Ehre und auch seine Beziehung hier aufs Spiel gesetzt. Warum steht diese Geschichte hier? Warum lesen wir sie? Warum wird sie erzählt von Abraham? Vielleicht wird sie auch deshalb erzählt, weil deutlich wird, wie schwierig es ist, dass wir uns verändern, wie schwierig menschliche Veränderung eigentlich ist. Wie schwierig es ist, dass sich das Herz verändert. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, vom Wissen her, von Informationen her, von Dingen her, die wir aufnehmen, da findet noch nicht von Selbstveränderung statt. Vielleicht hören wir auch von dieser Geschichte, weil sie uns erzählt, dass durch Niederlagen hindurch, durch Irrtümer, durch Fehler, weil gerade auch durch solche Situationen und Ereignisse hindurch Transformation, Veränderung geschehen kann. Und ja, Abraham wird im Laufe seiner Zeit wachsen und sich verändern. Aber wir spüren hier in Abraham, da ist noch viel, viel mehr da von seiner alten Heimat, von seiner Lebensweise, die er mitgebracht hat, und noch nicht so viel von der neuen Heimat, in die er unterwegs ist, von der Heimat des Vertrauens und der Gottesbeziehung, in der er leben darf. Abraham ist noch für sich selber unterwegs und packt die Dinge in eigener Kraft an und sagt, ich muss dafür sorgen, dass die Dinge gut gehen und ich kann Gott noch nicht wirklich vertrauen. Wie geht Gott mit ihm um? Wie reagiert Gott auf das Verhalten von Abraham? Und wenn wir die Geschichte weiter lesen oder sie eigentlich nur auf uns wirken lassen in ihrer Summe, dann nehmen wir wahr, dass hier auch viel, viel Evangelium drinsteckt. Eigentlich ist es Evangelium pur. Denn Gott macht mit Abraham nicht Schluss. Wir würden sagen, wer sich so verhalten hat, wer so mit seiner Frau, mit der Situation umgegangen ist, der ist es doch nicht mehr wert, dass man irgendwie zu ihm, gut von ihm denkt. Von dem muss man sich doch trennen, wie auch immer. Kann Gott mit Abraham noch Geschichte machen? Ja, Gott macht nicht Schluss mit Abraham. Er zieht seine Versprechen, seine Verheißungen von Segen und Schutz nicht zurück. Und der Pharao spielt in gewisser Weise eine Rolle mit dabei. Zum einen natürlich, dass er ihn mit Geschenken überhäuft hat, aber dann auch, dass er derjenige ist, der Abraham auf seinen Fehler hinweist und ihm hilft, sich wieder auf die Spur zu kommen. Und so sind die Umstände dort, die Abraham erlebt, als er entdeckt wird oder dass das Ganze ans Tageslicht kommt, sicher auch Umstände, die ihm nicht gefallen haben. Und die ganze Situation war bedrohlich. Aber häufig ist es ja so, dass solche Umstände und auch solche bedrohlichen Situationen, Menschen, die uns herausfordern, dass sie tatsächlich auch zu Handlangern Gottes dann werden dürfen, die uns verändern. Und Gott bringt auf die Art und Weise Abraham wieder zu sich zurück und zu ihm zurück. Abraham hat versagt, keine Frage. Aber das hindert Gott nicht daran, dass er zu seinen Verheißungen steht. Gottes Treue ist größer als Abrahams Untreue. Und Abraham erfährt, was dann 2000 Jahre später Paulus an Timotheus schreibt und sagt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Sind wir untreu, bleibt Gott uns doch treu. Warum sitzen wir heute Morgen hier? Weil die Treue Gottes in unserem Leben da war. Warum sitzen wir hier? Weil wir gelernt haben, dass wir immer wieder auch zurückkommen dürfen, aus jeder Situation heraus, aus jedem Fehler heraus, vor Gott kommen dürfen und in seine Gegenwart uns bergen dürfen. Und Gott möchte, dass wir zurückkommen, auch dort, wo Fehler, wo Versagen da ist. Gott eröffnet diese Möglichkeit für Abraham Und die Möglichkeit ist uns in Jesus Christus zugesagt für alle Zeiten, dass wir zurückkommen dürfen, egal wie die Fehler aussehen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wie ist das, wenn tatsächlich der Boden wegbricht, wenn wir Fehler machen, wenn die Dinge nicht glatt laufen? Dann zurückzukommen zu Gott, das ist schon eine große, ja, ist eine Herausforderung. Es heißt auch nicht, dass dann alles nachher sein wird wie vorher. Es heißt auch nicht, dass die Sünde irgendwo eingerechnet werden kann. Dass wir die einfach schon einplanen und sagen, gut, wenn er auf alle Fälle treu ist, dann mache ich halt meine Fehler. Ist vielleicht auch, wie man die Stelle auffassen könnte, wenn die Sünde mächtig ist, dann wird die Gnade umso mächtiger. Dann könnte man dann sagen, gut, dann werde ich halt die Sünde mit einberechnen und auf diese Weise unterwegs sein, denn Gott ist ja gnädig. Nein, Sünde einrechnen und auf Sünde Vergebung spekulieren, das geht nicht. Aber mit Gnade immer rechnen, das dürfen wir immer. Es ist ein Unterschied, ob wir Sünde einrechnen und sagen, ich mache das ganz bewusst, oder ob wir mit Gottes Treue rechnen dürfen, auch wenn die Dinge wirklich verkehrt gelaufen sind. Und das ist die Einladung, immer wieder zurückzukommen, immer wieder bei Gott landen zu dürfen, die wir hier bei Abraham lesen und die sein Leben auch ausgemacht hat. Abraham durfte zurückkommen. Abraham durfte wieder zurückfinden zu Gott und er durfte sogar alles mitnehmen, was er auf diesen verkehrten Wegen bekommen hat. Ich kapiere diese Geschichte nicht ganz, denn eigentlich müsste man ja sagen, gut, dann wenigstens gib zurück, was du da auf verkehrtem Weg bekommen hast. Aber Gott segnet den Abraham noch, indem er ihm das belässt, was er bekommen hat. Abraham darf zurückgehen, Abraham darf zurückkehren, Abraham bekommt einen neuen Anfang geschenkt. Und ich möchte uns einfach da die Geschichte hier lesen, wie sie dann endet. Als Abraham von den Soldaten des Pharao begleitet wird, auf seinem Rückweg kehrt er zurück in den Süden des Landes Kanaan und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich, er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Sie blieben aber nicht im Süden, sondern zogen im Tagesmärschen nach Bethel, zu jener Stelle, wo sie ihr Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, zwischen Bethel und Ai. Und was macht Abraham dort? Bei der Opferstätte, die Abraham damals aus Steinen erbaut hatte, betet er nun zum Herrn. Er kehrt zurück da, wo er schon einmal war. Dort, wo er begonnen hat, wo dieser Abweg des Glaubens seinen Anfang nahm, wo er all das, was eigentlich wir das verleugnet hat oder verspielt hat, auch ein Stück weit, was Gott ihm mitgegeben hatte, er darf wieder zurückkehren an diesen Platz und die Geschichte Gottes geht mit ihm weiter. Es ist so eine große Ermutigung zu wissen, Gott lässt uns nicht fallen. Er lässt uns nicht im Stich. Er ist mit Abraham weitergegangen und er wird mit jedem weitergehen. Das ist für uns persönlich wichtig, auch im Blick auf Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Zwar mögen das, was durch Fehler und Schuld passiert ist, das kann man oft auch nicht mehr wiederherstellen. Das hat schon seine Wirkung. Ich denke an einen jungen Mann, einen jungen Familienvater, der im Reich Gottes auch sich schon kräftig eingebracht hatte und der einmal gesagt hat, ich habe mein eigenes Haus angezündet. Auf einer Dienstreise, wo er unterwegs war, ist er mit irgendeiner zufälligen Bekanntschaft eben fremdgegangen. Und dann brennt das eigene Haus. Und dann kann man sich wieder zurückbeten und zurückfinden zu Gott. Und das hat er auch getan, natürlich. Aber das, was am Brennen war, das ist abgebrannt. Und das kriegt er so auf diese Weise nicht mehr zurück. Das war nochmal den Ernst einfach des Unterwegsseins. Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Vergebung ist immer da. Und es gibt dann auch durch alles Versagen, durch alle Schuld hindurch auch immer wieder Neuanfänge und neue Möglichkeiten. Gott ist treu, er lässt uns nicht fallen. Aber das, was in unserem Leben passiert ist, was geschehen ist, das hinterlässt oft Spuren und auch Dinge, die nicht so leicht wieder einzufangen sind. Deshalb hier, Abraham darf zurückkehren. Und das ist das Positive, das ist das Evangelium, was wir mitnehmen. Wir dürfen immer wieder zurückkehren, wir dürfen zurückkommen. Er lässt uns nicht fallen und er lädt uns ein, im Vertrauen auf Gott zu wachsen, weil wir dann in den Situationen, wo wir herausgefordert werden, auch Möglichkeiten bekommen, uns anders zu verhalten. Uns im Segen zu verhalten, im Guten zu verhalten. Und da wollen wir weiter lernen mit Abraham und auch die nächsten Schritte mit ihm gehen, die dann deutlich machen, dass Gott mit seinem Geliebten, mit dem Vater des Glaubens, wirklich Stück für Stück vorankommt. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine unendliche Liebe und Gnade. Wir danken dir, dass du in deiner Gnade und in dem, was du, Herr Jesus, für uns vollbracht hast, wirklich mit allem kommen dürfen, was uns ausmacht, dass bei dir Vergebung ist, dass bei dir Annahme da ist, dass bei dir stetig neue Anfänge da möglich sind und dass immer eine Rückkehr zu dir, ja, dein Ziel mit unseren Wegen ist, egal wo wir uns befinden. Herr, danke, dass wir das für uns glauben dürfen und auch für die Menschen, die, mit denen wir unterwegs sind, für die wir beten, die wir vielleicht auch täglich begegnen. Herr, lass in uns aber auch das Vertrauen zu dir wachsen, dass wir in Situationen, wo wir herausgefordert werden, deiner Weisung und deiner, ja, deiner Wahrheit entsprechend, deiner Gerechtigkeit entsprechend leben und uns verhalten können. Herr, schenk du uns ein tiefes Vertrauen in deine Güte und in deine Gnade, dass wir uns entscheiden, auf dich zu setzen und dass dies ein Lebensstil wird. Etwas, was unser ganzes Wesen, unser Denken, Fühlen und Handeln prägt. Danke, Herr, dass du uns lieb hast. Danke, dass du mit uns unterwegs bist. Danke, dass du uns führen willst und voranbringen, wie damals Abraham. Herr, wir möchten deine Hand fassen und mit dir auf dem Weg bleiben. Amen.